So, herzlich willkommen zum Grobi Podcast, dem Podcast der Creators of Beautiful Experiences aus einem eisigen München. Ich bin Katharina, Storyteller und UX-Writer bei Grobi und ich begrüße euch zu dieser neuen Episode in einem neuen Jahr. 2020 liegt hinter uns und das haben wir uns mal zum Anlass genommen, um unsere Gründer und Managing Directors Felix und Daniel in einen virtuellen Raum zu sperren und dieses verrückte Jahr 2020 Revue passieren zu lassen. Und genau mit diesem Jahresrückblick wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß.
So, schönen guten Morgen, lieber Daniel. Die Katharina hat uns sicherlich schon ganz fesch anmoderiert. Wir sitzen heute hier zusammen, um ein bisschen Revue passieren zu lassen, was denn im Jahr 2020 so passiert ist. Und das Ganze tatsächlich schon fast im New Normal Setup. Du zu Hause in deinem Gästezimmer, was als Homeoffice umfunktioniert wurde. Ich hier im Büro, gerade einmal diese Woche hier reingefahren, ansonsten eigentlich auch von zu Hause arbeitend. Daniel. Welches Wort fällt dir denn spontan ein, wenn du auf 2020 zurückblickst? Persönlich als Daniel Wagner.
Mir kommen spontan meine Kinder in den Kopf.
Noch mehr?
Ehrlich gesagt, noch mehr Kinder. Nee, zwei reichen auf alle Fälle. Aber ich würde sagen, dass 2020 vom Corona natürlich gezwungenermaßen mich mehr an die Family gebunden hat, auch örtlich und natürlich auch emotional und das sehr, sehr gut war.
Ja, das geht mir ganz ähnlich mit meiner kleinen Tochter. Mit der habe ich tatsächlich sehr viel Zeit verbringen dürfen. Das Wort, das mir einfällt, ist wild. Es war einfach nur wild. Ja, von Anfang an, Corona ging los, ich kam gerade aus dem Urlaub. Keiner wusste, was das jetzt ist, wie lange es dauert. Ich durfte meine Tochter dann auch über längere Strecken gemeinsam mit meiner lieben Ex-Frau zusammen noch betreuen. Also wieder ein bisschen Flashback in die Vergangenheit. Ich finde, der Sommer war dann ganz normal. Und für mich persönlich, es war erstmal heftig, aber dann, ich finde, man hat auch ganz viel Neues gelernt über sich selbst und über die eigenen Werte und was einem so wichtig ist.
Absolut.
Und deswegen fand ich das ganz spannend. Und wie sieht's auf der professionellen Seite aus? Was hast du denn als Kobi-Geschäftsführer gelernt?
Als Kobi-Geschäftsführer habe ich gelernt, dass Arbeit nicht alles ist. getrieben durch die persönlichen Erfahrungen. Letztes Jahr.
Ich habe gelernt, wie wichtig mir meine Arbeit ist.
Sie ist auf alle Fälle wichtig, weil unsere Arbeit und unser Erfolg letztes Jahr uns neben den persönlichen wilden Umstrukturierungen den Rücken gedeckt hat. Und wir Gott sei Dank da nicht so viele Struggles hatten, weil das hätte viel schlimmer kommen können. Und ich glaube, wenn dann beide Sachen zusammenkommen, man irgendwie family-mäßig da irgendwie von einem Tag in den anderen gefühlt irgendwie sich umstrukturiert und anders lebt und dann auch die Company irgendwie struggelt, das geht dann wirklich an die Substanz.
Ja, das ging mir tatsächlich auch so. Und da war ich jeden Tag, habe ich mir gedacht, Gott sei Dank haben wir einfach auch so ein geiles Team zusammen. Weil es war ja tatsächlich so, dass die Menschen mit Familie, und davon haben wir ja noch nicht so viele, wir haben ja einen sehr jungen Altersschnitt bei Kobi, die waren natürlich nochmal anderem Stress ausgesetzt. Natürlich auch die Leute, die irgendwie alleine wohnen, ja, die hatten wieder andere Probleme. Aber es war eben eine sehr extreme Zeit. Und ich glaube, was wir gesehen haben, dass wir uns einfach hier auf jeden Einzelnen verlassen können. Wir sind näher zusammengerückt. Und wir beide hatten definitiv viel weniger Zeit als vorher, die wir in Kobi investieren konnten. Und trotzdem lief dieses Jahr besser als je zuvor. Also das ist etwas, was ich auf professioneller Seite gelernt habe. Wir haben schon vorher viel Verantwortung abgegeben und viel Vertrauen geschenkt, aber das wurde jetzt nochmal mehr. Und je mehr wir das machen, umso besser läuft es eigentlich. Und das ist sehr, absolut, sehr schön zu wissen.
Ja, man kann sich halt einfach viel mehr verlassen irgendwie und lässt das auch zu. Ja? Früher hatte man einfach auch weniger Vertrauen, ja, weil man irgendwie dachte, man ist irgendwie selbst, muss permanent derjenige sein, der irgendwie hinterher ist. Aber klar, wir werden auch nicht jünger und Kobe ist jetzt acht Jahre alt und wäre diese Krise vor 5 Jahren gewesen, dann weiß ich nicht, was dann alles noch
Ganz
passiert
unsicher.
wäre.
Mit Sicherheit.
Also das war
Ja, ich glaube,
wirklich gut.
also die Krise, ja, da gebe ich dir recht, die Krise hat uns in einem Stadium unseres Erwachsenwerdens als Company getroffen, in dem wir schon sehr, sehr stabil waren. Und das Gute war ja auch tatsächlich, wir haben ja auch damals schon gesagt, okay, wir müssen jetzt komplett remote gehen. Sehr gut, weil wir wollten eh mal eine Remote-Woche ausprobieren.
Ja.
Wir haben ja schon eigentlich versuchen wir das immer auf dem Schirm zu haben, wo sich so die Arbeitswelt hin entwickelt. Und wir waren eigentlich ohnehin schon darauf ausgerichtet, dass wir komplett auch remote arbeiten können. Und haben das zum Anlass genommen, das quasi als Stresstest zu nehmen. Und das hat super gut funktioniert. Und das haben halt auch alle mitgezogen. Also ich bin einfach auch mega stolz auf unser Team, muss ich sagen. Wie wir das einfach weggerockt haben. Da hat keiner hat sich dann hingesetzt und sich beschwert, wie doof das alles ist oder dass wir nicht weiterkommen. Im Gegenteil, alle haben nochmal Gas gegeben, haben sich nochmal gegenseitig unterstützt. Und so haben wir es auch alle gemeinsam geschafft, dass es bisher unser erfolgreichstes Jahr war in der Geschichte von Corby, muss man auch mal sagen. Und ja, von daher, jede Krise hat auch immer was Gutes. Ich meine, natürlich, es ist eins der heftigsten Ereignisse in der Geschichte unserer Zivilisation. Und hat sehr, sehr viele negative Sachen mit sich gebracht. Aber ich finde, man muss auch immer schauen, was kann ich denn jetzt daraus machen? Was kann ich für mich oder für uns, für unser Konstrukt tatsächlich aktiv anpacken und möglicherweise zum Positiven beeinflussen? Und diesen Mindset haben wir versucht, alle zu haben. Und ich glaube, das hat uns wirklich weitergebracht.
Ja, und das ist einfach, letztes Jahr war das unglaublich, weil man, also ich glaube, ich habe es auch einmal auf LinkedIn geschrieben, wo wir irgendwie wo ich in der Ausschreibung irgendwie, hey, wir suchen neue Leute, wo ich auch dann geschrieben habe, so ist, irgendwie habe ich auch ein schlechtes Gewissen, weil du hörst halt permanent nur, hier arbeitsmäßig sieht es nicht gut aus, da Insolvenz droht, etc. Viele strugglen, viele haben echt Probleme, müssen Leute entlassen. Auch in Talks mit anderen Agenturen. Und wenn du aber dann eigentlich jetzt wirklich Revue passierst, wie es uns letztes Jahr gelaufen ist, da war das Schlimmste, würde ich sagen, der Moment, wo wir unseren Mitarbeitern sagen mussten, dass sie mal für ein paar Wochen in Kurzarbeit müssen.
Ja.
Es gibt Schlimmeres.
Ja, man muss auch sagen, wir haben tatsächlich auch teilweise Entscheidungen gefällt, wo wir uns von Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen getrennt haben, weil wir ganz am Anfang der Krise haben wir einfach gesehen, okay, so und so viel Cash haben wir, so und so viele Monate können wir aushalten, wenn jetzt alles zusammenbricht. Und haben schon, das müssen wir auch sagen, wir haben schon am Anfang jeden Cent umgedreht und geguckt, okay, was müssen wir tun, damit wir möglichst lange noch überleben können, weil wir hatten keine Ahnung, was da passiert, ob es einen kompletten Zusammenbruch der Wirtschaft gibt. Es konnte ja keiner erahnen, dass es so quasi ein Bounce Back
Ja.
dann gibt ab April, Mai, dass alle wieder anziehen und sagen, okay, dann machen wir jetzt eben, dann machen wir jetzt mal Digitalisierung, wenn wir schon müssen. War natürlich gut für uns, aber wir haben schon auch wirklich Angst gehabt im März, ganz, ganz klar, und haben auch entsprechend ein paar harte Entscheidungen fällen müssen, die aber im Nachhinein betrachtet absolut notwendig waren und uns nochmal ein bisschen schlanker und effizienter gemacht haben.
Ja, das ist natürlich immer, ja, in Zeiten einer Krise wird genau auf jeden Cent geschaut und dann schaut man sich nochmal genau im Spiegel an und wie die aktuelle Situation ist. Das ist eigentlich aber auch ganz geil, weil man einfach dann mal wieder so ein, ja, wie so ein Frühjahrsputz einfach mal schaut, was passt eigentlich nicht und löst das dann endlich auch, weil sonst, wenn mal keiner einem einen Stein in den Weg legt oder die Bremse anzieht, ist man immer mit anderen Sachen beschäftigt und das war gut, sich einfach mal wieder so irgendwie, ja, dieses Stoppschild bekommen zu haben.
Ja, und dann war es einfach, wenn keine Krise gewesen wäre, war das einfach ein Jahr voller Highlights. Ja, das Jahr ging los, eigentlich zur Weihnachtsfeier. wir kamen aus dem Taunus zur Weihnachtsfeier, hatten da beim Rhein-Main-Verkehrsverbund gepitcht, eine riesen europaweite Ausschreibung für die neue Mobilitäts-App für den Rhein-Main-Verkehrsverbund, einer der größten Verkehrsverbünde hier in Deutschland, haben da mega abgeliefert, waren super gut drauf, kamen quasi aus dem Auto hier auf die Party, die schon am Laufen war. Und das Jahr begann eigentlich damit, dass wir da den Zuschlag bekommen haben und eines unserer größten Projekte jemals. Und eigentlich ging es dann so weiter. Wir haben ein Projekt nach dem anderen gewonnen. Mein persönliches Highlight ist tatsächlich, weil ja hier mein Steckenpferd auch unsere UX-Identity-Methode ist, wo wir das Erlebnis von digitalen Produkten und Services aus der Marke ableiten und haben über einen längeren Zeitraum schon mit einem Premium-Sportwagenhersteller aus Deutschland gesprochen, die ein sehr großes UX-Operations-Team haben und wie ich finde, was das Thema digital und wie sie über digitale Produkte und Services nachdenken, wo sie sehr weit vorne sind und mit denen lange gesprochen und letztendlich dann auch zusammengefunden und arbeiten mit denen jetzt gemeinsam daran schon fast ein Jahr, die Marke tatsächlich in jeden einzelnen digitalen Touchpoint reinzubacken. Und das war für uns auch schon so eine Art Ritterschlag, gerade das Strategieteam natürlich, das jetzt seit 7 Jahren daran sitzt, diese Methode nochmal auszufeilen und auch zu validieren. Und jetzt bei so einer Premium-Marke das unternehmensweit einzuführen, das war schon mein Highlight. Weil die haben uns auch wirklich gegrillt, ja. Die haben sich jede einzelne Studie, die unserer Methode zugrunde liegt, angeschaut, dann nochmal nachgebohrt, stimmt das alles? Und es ist halt wasserfest, was wir da gebaut haben und wirklich wissenschaftlich alles belegbar. Und dementsprechend, die sind weit vorne und wir sehen, dass es halt noch in Zukunft noch spannender wird und wichtiger wird für wertvolle Marken. Eine strategische Grundlage zu haben, diese Markenwelt, diese Geschichte, die sie über sich erzählen im Markt, über Marketing und Branding, tatsächlich auch konsistent in die digitalen Erlebnisse reinzubacken. Und jetzt demnächst, das wird jetzt demnächst abgeschlossen, das Projekt, und dann dürfen damit auch in die Öffentlichkeit gehen. Und das war für mich schon ein riesen Meilenstein in 2020 für uns als absolute professionelle Highlight für mich.
Absolut. Der Kunde, das Projekt ist auf alle Fälle ein super Highlight gewesen letztes Jahr und wird, nee, dieses Jahr. Gut, letztes und dieses Jahr, stimmt. Das hat ja angefangen im Herbst. Aber was da auch immer noch interessant ist, ist einfach, wie wichtig es ist, einfach an den eigenen Sachen dran zu bleiben und an die zu glauben, ja. Also du weißt ja, wie wir es machen. Wir versuchen, unsere Geschichten, unser Wissen über diverse Medien zu spreaden, ja, um dann einfach zu hoffen, dass sich das irgendjemand reinzieht und dann, wenn es halt passt, dann auf uns zurückkommt. Und das kann halt Jahre dauern, weil ich meine, dass auch dieser Kunde gesagt hat, dass sie mal vor einem Jahr mal irgendwo was gehört hatten. Und jetzt passt's halt. Und deswegen, das war auch generell nochmal so eine Erkenntnis jetzt in den letzten, in dem letzten Jahr, dass es einfach auch ewig Zeit braucht, bis du als Agentur irgendwie mal wahrgenommen wirst, gute Cases hast, die du vorzeigen kannst, für die du auch stehst. Und auch generell so, ob das jetzt ein Artikel oder ein Podcast ist, der wird zwar gehört, aber dass der dann 1-2 Jahre später erst Dinge triggert, die wieder dann zu dir zurückkommen. Stellt einfach nochmal in den Vordergrund, dass man geduldig sein muss. Kann ja nicht jeder so ein Hype wie Clubhouse haben.
Ja, genau. Und die Frage ist, wie lange dauert dann so ein Hype?
Genau.
Hat sich viel getan. Was würdest du denn sagen, 2020, welche wichtigen Veränderungen gab es? Wie hat sich unsere Branche verändert? So in Bezug auf User Experience, digitale Erlebnisse.
Ja, ich meine, was man nicht verleugnen kann, ist, dass natürlich jedes Unternehmen mit seiner eigenen Digitalabteilung konfrontiert wurde, mit seinem Standing, wie man grundsätzlich jetzt digital aufgestellt ist. Das kam alles ans Licht, schonungslos. Und das ist natürlich passiert, dass jetzt alle, jetzt kommt halt die Digitalisierungswelle, dass jetzt alle Unternehmen damit beschäftigt sind, okay, wir müssen uns einfach digital besser aufstellen. Und das war für mich auch dann schön zu sehen. Es ging davor immer um B2C, geile Brands, Sachen verkaufen, Larifari, Entertainment, alles nice. Und Corona hat dann aber auch nochmal einfach jetzt so einen kleinen Schub gegeben, wenn es darum geht, auch zum Beispiel interne Produkte mehr wert zu schätzen. Ja, also wenn ein großes Unternehmen einfach 50, 60, 80.000 Mitarbeiter beschäftigt, die tagtäglich mit einem oder mehreren internen Tools arbeiten müssen, die dann natürlich mit sehr, sehr vielen Frameworks irgendwie aufgesetzt worden sind, die wurden halt auch lange sehr, sehr vernachlässigt, wenn es um gute User Experience, gutes Design geht. Aber man kommt jetzt auch drauf, hey, auch da macht es einfach Sinn, Dinge besser zu machen, damit auch die Leute, die damit arbeiten, Spaß in der Arbeit haben und am Ende des Tages einfach auch besser kollaborieren können. Und das, finde ich, ist aber gefühlt erst wirklich so im letzten Jahr passiert, dass es dazu einfach mehr und mehr Anfragen gab und wir auch da jetzt die Chance haben, auch mehr zu machen gerade.
Ja, ich glaube tatsächlich, es gab so eine, durch diese Zwangsdigitalisierung im Schnelldurchlauf gab es schon so einen Aha-Moment für viele in Bezug auf, okay, stimmt, irgendwie sind die meisten der Erlebnisse unserer Kunden, Mitarbeiter, Partner mit uns über digitale Schnittstellen. Ja. Ja, es ist das beste Beispiel ist, sind Banken. Ich kam letztens irgendwie eine Studie raus. Der durchschnittliche Bankkunde geht einmal im Jahr in die Filiale. Und das im Vergleich dazu, wie oft er auf die Website surft oder die Banking-App nutzt. Das ist das beste Beispiel. Und das hat, glaube ich, das war ja auch schon vor 2020 so, diese Entwicklung, aber das hat halt vielen Menschen das nochmal wirklich direkt vor Augen geführt, weil die Kontakte in der physischen Welt tatsächlich dann auch zwangsweise eingeschränkt waren. Und jetzt ist es nun mal so, dass diese Kontaktpunkte sehr vielfältig sind und jetzt kommt so langsam, stellt man sich die Frage, wie müssen wir das denn alles gestalten und wie müssen wir das denn auch alles gestalten, dass sich das auch irgendwie nach uns anfühlt und nicht nach unserem Konkurrenten oder irgendwie generisch. Und da sind wir natürlich, ich meine, wir haben ja nicht vor 2 Jahren angefangen, sondern vor 8, da sind wir jetzt genau richtig mit der Art und Weise, wie wir über digitale Erlebnisse nachdenken und das ist natürlich schön.
Ja, und was ich auch immer mehr höre, ist, dass einfach auch der Mensch mehr im Fokus steht. Ja, also früher waren wir, die permanent gepredigt haben, ja, wir müssen nutzerzentriert denken, wir müssen schauen, was die Menschen brauchen, wo kann man wirklich irgendwie Opportunities erarbeiten, um wirklich zu helfen, Dinge besser zu machen. Und jetzt ist das eigentlich mehr und mehr in den Mündern der Kunden, ja, dass das einfach ein Grundkriterium ist natürlich grundsätzlich, glaube ich, auch einfach eine Entwicklung, dadurch, dass die ganzen Unternehmen natürlich auch intern ihre Expertise Richtung User Experience aufgebaut haben und das nun einfach über die Jahre etablierter geworden ist, aber auch durch die Krise, glaube ich, ist einfach auch nochmal klarer geworden, okay, wir müssen uns wirklich nochmal genau anschauen, wo können wir einfach Mehrwerte schaffen. Es wird ja auch mehr auf die Kohle geschaut. Das heißt, es geht einfach wirklich darum, was können wir machen, dass wir eben jemandem helfen, mit einem Produkt XY seine Arbeit besser zu verrichten, dass er einfach von A nach B kommt, etc. Und das finde ich eine sehr schöne Entwicklung.
Und da dürfen wir uns durchaus auch hier alle mal auf die Schultern klopfen und sagen, wir waren schon eigentlich von Anfang an relativ weit vorne mit dem, wie wir gedacht haben. Denn das Nutzerzentrierte war ja für uns schon immer Hygienefaktor. Ja, also wie willst du es denn sonst machen? Willst du an den Bedürfnissen der Business Units deine Endkonsumenten-App davon ableiten? Natürlich nicht. Wir haben schon immer gesagt, nutzerzentriertes Arbeiten ist die Basis von allem. So, wenn jetzt aber alle nutzerzentriert arbeiten, dann haben wir im besten Fall Produkte und Services da draußen, die für jeden Nutzer sehr, sehr gut funktionieren, die aber noch lange nicht einzigartig sind und für Begeisterung sorgen. Ja, die funktionieren erstmal, die haben eine hohe Utility, also die richtigen Features drin und die haben auch eine super Usability alle. Also der Nutzer kann schnell und einfach seinen Job erledigen über so ein digitales Produkt. Aber die User Experience, das Nutzererlebnis ist noch lange nicht einzigartig oder sogar begeisternd, dass man drüber sprechen würde mit anderen. Ja, so, ich habe hier eine neue Banking-App, die funktioniert einfach einwandfrei und gibt mir genau das richtige Gefühl. Und das wird in Zukunft eben immer wichtiger, dass man sagt, wie schaffen wir denn Erlebnisse, die zum einen natürlich sehr, sehr hohe pragmatische Qualität haben, wie man das nennt, also die einfach einwandfrei funktionieren und an den Nutzerbedürfnissen entlang entwickelt wurden. Aber wie schaffen wir es denn da, eine hohe hedonische Qualität in das Erlebnis reinzubringen? Ja, dass der Nutzer sagt, ja, das fühlt sich für mich einfach richtig an, so wie ich das erwarte und passend zu mir. Und das wird der springende Punkt sein. Jetzt haben wir viel über unser Business gesprochen. Ich glaube, was nochmal interessant wäre, ist ein bisschen darüber zu sprechen, was haben wir denn im Sinne von New Work, New Normal und diese ganzen Themen gelernt, weil in Post-Corona das neue Normal wird natürlich komplett anders sein. Wir sitzen hier, oder ich sitze hier in unserem 600 Quadratmeter Büro mit drei anderen Nasen. In meinem Hinterkopf, in meinem Unterbewusstsein klopft die ganze Zeit die fünfstellige Summe an meine Stirn, die hier jeden Monat rausgeht für diese im Schnitt 5 Personen hier drin. Also jeder hat hier definitiv mehr Quadratmeter zur Verfügung als in seiner Privatwohnung im Schnitt. Wie gehen wir damit um in Zukunft?
Wenn schon kein Ferrari, dann hast du ein großes Büro jetzt für dich. Ist auch was. mir geht's ja nicht anders. Ich bin hier, wie du schon gesagt hast, im Gästezimmer meiner Schwiegereltern. Hinter mir ist ein riesen Bett. Es ist gut, dass ich definitiv, es ist absoluter Luxus, dass ich definitiv aus meiner Wohnung rausgehen kann, um konzentriert woanders zu arbeiten. Das haben nicht viele, wenn nicht sogar sehr wenige. Aber es ist für mich, ich meine, ich bin ja im Schlafzimmer, ja. Es ist jetzt nicht der beste Ort für mich, um mich mental wirklich auf Arbeit und etwas zu schaffen und Dinge voranzutreiben. Das ist das falsche Setup hier. Bin natürlich auch in Verhandlungen mit meinen Schwiegereltern, dieses Bett woanders hinzubringen, aber das ist auch alles nicht so leicht. Aber das nervt mich ehrlich gesagt schon sehr, dass jeder mal glaubt, hier remote, easy, bleibt halt jeder daheim. Aber ich wäre da nicht der Typ dafür. Also ich bräuchte einfach ein super gutes Umfeld, also wirklich physisch, dass sich das für mich gut anfühlt und dass ich da gut arbeiten kann. Und da ist das Office ein Traum, muss ich sagen. Und ich glaube, dass es viele geben wird, vor allem die auch in der Nähe von dem Office wohnen, dass die da super gerne einfach ins Office gehen werden, wenn wir das da nochmal das richtige Setup schaffen, ja, dass man vielleicht noch besser einfach fokussierter arbeiten kann, weil das kam ja durch Remote heraus, dass jeder sich besser konzentrieren kann und nicht mehr so viel Ablenkung herrscht. Wenn wir das irgendwie hinkriegen, dass das auch im Office möglich wäre, man trotzdem aber dann eben den Vorteil hat, mal aufzustehen, mal irgendwie mit jemandem zu quatschen, dann glaube ich, wird es da sehr viele geben, die wieder zurück ins Office gehen. Gleichzeitig aber, und ich glaube, das ist halt der springende Punkt, das super wertschätzen, dass der große Change sein wird, dass sie zu jeder Zeit, zu jeder Stunde, zu jeder Minute entscheiden könnten, okay, passt, ich packe meine Sachen und gehe heim.
Ja. Ja, ich glaube auch, das wird wichtig sein. Ich meine, am Ende predigen wir ja auch immer, dass unsere Kultur unsere Alleinstellungsmerkmale ist oder zumindest etwas, was uns ausmacht. Also andere Unternehmen haben auch eine sehr gute Kultur, aber es ist etwas, was uns definitiv ausmacht und worauf auch unsere Mitarbeiter stolz sind und wo sie auch sagen, das ist schon einer der Gründe, warum ich hier bin. Ja. Und diese Kultur erhältst du natürlich nicht in einem Remote-Only-Setup oder nur sehr schwierig, glaube ich. Und ich glaube, dass es in Zukunft einfach auf so ein Hybridmodell hinausläuft. Du brauchst eine Heimat, eine Homebase, wo du dich jederzeit mit deinen Kollegen treffen kannst. Und ich meine, wir beschäftigen uns ja jetzt auch viel mit dem Thema New Work und Innovation und wie bleiben wir vorne. Und diese zufälligen Begegnungen, ja, dieser Watercooler-Talk, wie die Amis es nennen, also sich kurz auf dem Flur treffen, kurz was besprechen. Also wenn man da ein bisschen in die Forschung reinschaut, das sind die Punkte, wo schnell effiziente, innovative Lösungen gefunden werden und nicht in dem dreistündigen Meeting, wo alle auf dem Miro-Board rumscribbeln. Also wir müssen es schon schaffen, diese zufälligen Begegnungen weiterhin zu ermöglichen und das geht natürlich hauptsächlich im physischen Raum. und sowas wie eine Homebase zu haben, wo jeder jederzeit hinkommen kann. Ich glaube aber auch, dass wir schon regelmäßig Termine haben müssen, wo wir uns alle gemeinsam treffen, gemeinsam austauschen und auch mal wieder physisch wahrnehmen, ja. Weil das finde ich schon, das haben wir auch ja mit allen Mitarbeitern besprochen, das ist so etwas, was uns total abgeht, dieser physische Kontakt, mal beim Mittagessen alle zusammensitzen, wie immer am großen Tisch. Und ja, aber es wird ein Hybridmodell wahrscheinlich sein. Die ersten melden schon an, dass sie gerne ein halbes Jahr aus Panama arbeiten wollen. Wird also eine große Herausforderung, wie man dann auch sicherstellt, dass die Mitarbeiter, die lieber von zu Hause arbeiten, was vollkommen legitim ist, weil es ihrem Arbeitsstil einfach mehr liegt, dass die trotzdem dann sich nicht ausgeschlossen fühlen, dass die in Entscheidungsprozesse integriert werden, dass die auch an kleinen Gesprächen abseits des Projektgeschäfts vielleicht teilnehmen können. Ich glaube, das wird die große Herausforderung.
Ja, absolut. Aber das wird uns definitiv dieses Jahr begegnen, dadurch, dass wir uns ja durchaus auch öffnen werden, dass wir uns ja auch gerade alle, nicht nur wir zwei, sondern alle ja damit beschäftigen, hey, wie wollen wir zukünftig miteinander arbeiten? Was wären denn so Events, wo wir wieder zusammenkommen? Melchior, bei uns langjähriger Mitarbeiter, hat persönlich auch entschieden, woanders hinzugehen, nach Berlin zu gehen. Das heißt, das wird neben unserem, sag ich mal, jahrelangen Remote Zusammenleben mit unserer Dependance in Kroatien, ist das ein weiterer Punkt, der eben mehr das Thema Remote bei uns in den Mittelpunkt stellt. Aber das werden wir wie so oft einfach sehen, was passiert, wie kann man Dinge verbessern, was hat das für einen Einfluss, und werden das genauso handeln, wie wir es letztes Jahr auch gehandelt haben, uns permanent anzupassen zum Guten.
Das ist ja auch ganz interessant, dass die Mitarbeiter aus unserem kroatischen Büro sagen, wir haben uns euch noch nie so nah gefühlt wie jetzt. Ja. Wir haben natürlich auch als die Krise losging, gesagt, okay, zum einen müssen wir jetzt komplett versuchen, remote zu sein. Wir wollen aber auch die zwei Standorte wieder näher zusammenbringen im Sinne von One Kobe und auch prozessual näher zusammenbringen. Ich glaube, das hat dann eben auch dazu geführt, dass wir gemerkt haben, die Zukunft ist dezentral und asynchron, glaube ich. Und wir müssen schaffen, dass jeder Mitarbeiter für sich selbst das sogenannte Deep Work ermöglichen kann, in die Zone kommen kann. Wir müssen schaffen, dass die Mitarbeiter sich regelmäßig, aber auch synchron austauschen, dass die sich auch sehen. Ja, aber es wird, glaube ich, es wird auf jeden Fall sehr, 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 sehr spannend. Aber auch spannend, dass wir einfach mit den Kroaten jetzt tatsächlich im Daily Business noch viel, viel enger zusammengewachsen sind durch Corona tatsächlich.
Ja. Und das Schöne ist, dass wir alle zusammen halt darüber uns Gedanken machen und nicht nur die Führungsriege oder irgendwie das mittlere Management, oder ich meine, das ist ja bei uns eh anders aufgesetzt, aber das Wichtige ist, dass da wirklich jeder sich überlegen kann, okay, wie könnte ich es, oder was wäre denn das perfekte Umfeld hier bei Kobe? Das sammeln wir alles, wie gehabt, auf einem Miro-Board gerade. Aber all das wird reinkommen in unsere New Normal, wie soll man sagen, in unser New Normal Zielbild, wie wir einfach uns da zukünftig aufstellen wollen.
Ja. Also ich bin einfach super stolz auch aufs Team und also auf uns alle, dass wir jetzt uns hinstellen können und sagen können, wir haben, also 2020 war unser bestes Jahr, wir haben extrem viel gelernt, wir haben extrem viel umgebaut und wir haben auch einfach das Mindset, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt hier diese Krise, was können wir daraus machen? Was können wir daraus lernen? Wie können wir uns möglicherweise anpassen? Also dieses Constant Beta Mindset, was wir ja immer predigen und was wir hier auch voraussetzen, dass wir permanent uns anpassen wollen und lernen wollen und besser werden wollen, das haben wir hier einfach auf die Straße gebracht und da bin ich super stolz auf alle. Und auch es kommt permanent, kommt von unseren Mitarbeitern, kommen Impulse, wie wir Abläufe noch verbessern können, Prozesse, Kommunikation, das kommt einfach, jeder Einzelne schaut, wie können wir besser zusammenarbeiten, wie können wir besser werden, und das macht einfach so Bock. Und von daher war tatsächlich retrospektiv gesagt, jetzt mal die ganzen schlechten Seiten dieser Pandemie ausgeklammert, aus Kobe-Sicht, aus geschäftlicher Perspektive war das ein sehr, sehr, sehr gutes Jahr. Unser bestes Jahr bisher tatsächlich.
Absolut.
Deswegen ist die Frage, was kommt jetzt 21, Daniel Wagner?
Ja, das ist 21. Eine sehr gute Frage.
Lässt sich schon mal nicht so schlecht an.
Aber ich habe es ja schon mal angekündigt, dass wir uns ja sehr viel mit unserer eigenen Organisation beschäftigen müssen, wie wir uns da aufstellen. Und ansonsten gibt es, glaube ich, auch einfach nochmal gerade sehr, sehr viele Opportunities aus Kundensicht, aus neuen Kunden, potenziellen Kunden, die gerade entstehen, die fundamental auch nochmal unsere Organisation und unser Setup und unser Wachstum bestimmen werden. Nicht ganz, weil wir haben natürlich das Zepter immer noch in der Hand, aber das ist ja das schöne Luxusproblem, dass wir genau dann schauen können, okay, wie, in welche Richtung bewegen wir uns jetzt. Von dem her, ich bin froh, dass das Jahr sehr, sehr gut angefangen hat, dass es nicht dieses typische Agenturloch gab aufgrund unserer Vorarbeit im letzten Jahr. Und jetzt ist gerade wieder jeder super fokussiert und wir schauen, wie wir uns da dieses Jahr einfach perfekt aufstellen können.
Jetzt bist du ja bei Corby für die Visionen zuständig. Daniel. Schau doch mal in die Kristallkugel, in die Corby-Kristallkugel. Welche Trends werden dieses Jahr in unserer Branche bestimmend sein? Kristallisiert sich da schon etwas heraus aus deiner Sicht? Was wird wichtig? Worauf müssen wir achten? Worauf müssen wir uns einstellen? Jetzt mal New Work außen vor gelassen. Tatsächlich Trends in unserer Branche, digitale Erlebnisse.
Ja, ich hasse es, über Trends zu sprechen, weil super schwierig ist. Trends gibt's. Also wenn man sich wirklich mal jetzt die letzten Jahre anschaut, da anschaut, was gibt es für Trends, die jetzt speziell auf uns gesehen, User Experience Design und da jetzt auch so alles, was jetzt Marketing etc., Social Media betrifft, wirklich klassisches Produktdesign, User Experience Design anschaut, dann war das bestimmte Thema immer wieder, es wird sehr viel mehr in Richtung AR, VR etc. gehen. Das war der große Trend. Ja, alles andere war ja Standard und war alles gegeben und ohne den Sachen geht's nicht. Und das ist immer so dahin, ja, geschwommen, gewabert, da ist nicht wirklich was passiert. Jetzt werden die Stimmen immer lauter, wenn es darum geht, dass grundsätzlich Augmented Reality viel, viel tiefer integriert werden wird als davor. Virtual Reality, ja, da schweigt man noch. Da gibt es nicht so viele Erkenntnisse oder Richtungen, die gerade vorgegeben werden. Aber ich glaube, dass sehr, sehr viel passieren wird in Richtung AR, vor allem in Vorbereitung, was dann eben in 2-3 Jahren passiert wird. Das heißt, man wird sich definitiv mehr damit beschäftigen. Und das wäre für mich ein technologischer Trend aktuell. Ansonsten, das wäre für mich grundsätzlich gesagt ein Trend, ja, wenn man das so definieren möchte. Anhaltender Trend.
Ja, und ich glaube auch, um da nochmal darauf zurückzukommen, was ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube, dass die Unternehmen schauen, also das eine Unternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten, die wir jetzt beraten, die haben tatsächlich ein großes UX-Operations-Team. Also ja. Vorher gab es DevOps und so weiter und jetzt, okay, wir müssen auch unser UX-UI-Design strategisch angehen. Und welche Guidelines stellen wir dann da auf? Ja, es gibt Designsysteme heutzutage, die auch sehr, sehr gut funktionieren und die auch aus meiner Sicht immer die Grundlage sein sollten. Aber wie die Frage, wie schaffe ich tatsächlich auch digitale Erlebnisse, die konsistent sind, die aber auch besonders sind, ja, die einzigartig sind und natürlich die mit einer Marke zusammenspielen. Und das Steuern von UX-Operations anhand bestimmter Guidelines, das wird, glaube ich, schon ein großes Thema, weil die digitalen Touchpoints sind so vielfältig und dann das zu konzertieren und zu sagen, das sind meine Nutzer, zu dem und dem Zeitpunkt über den und den Touchpoint sollen die das und das digitale Erlebnis haben, abgeleitet aus unserer Marke. Das wird super spannend. Das ist ein sehr komplexes Thema, aber das Ganze nachher auch noch in Echtzeit, vielleicht auf Basis von Daten, ein bisschen Predictive Analytics sozusagen, mit Nutzerverhalten schon möglichst voraussehen und darauf basierend dann schon das Erlebnis zuschneiden. Ich glaube, das wird so ein Thema, was extrem spannend sein wird in den nächsten 1, 2, 3 Jahren. Und wer das am besten macht, glaube ich, wird es schaffen, viele Menschen für die eigenen Produkte und Services zu begeistern und somit für die eigene Marke. Und auch, ich glaube, dass es auch für langfristige Bindung sorgt. Also das ist schon nochmal ein großes Thema.
Ja.
Und dann kommt schon 22, Daniel, dann werden wir jetzt 10 Jahre alt.
Ich fürchte mich davor.
Ich fürchte mich auch. Weil dann ist die Frage, 10 Jahre, was macht er jetzt? Wir werden nach wie vor sehr agil vorgehen. Wir haben ein grobes Ziel. Wir wissen, was unsere Vision ist. Wir wissen auch, warum wir das Ganze machen, was unser Sinn ist hinter dem Ganzen. Wir werden jetzt im Sommer endlich, der ist letztes Jahr ausgefallen, wenn du Mitarbeiter fragst, die schon seit drei, vier Jahren hier sind, also die den letzten Summer Trip mitgemacht haben, wenn du die fragst, was war euer Highlight in den letzten, seit du bei Kobe bist, ist es immer der Summer Trip. Und deswegen, dieses Jahr hauen wir richtig auf die Kacke. Wir haben das Geld für den Trip letztes Jahr gespart, können jetzt das Budget verdoppeln. Und tatsächlich wollen wir, wenn es Corona zulässt und die Lage zulässt, wollen wir mit allen gemeinsam ein paar Tage raus aus dem Alltagstrott uns zusammensetzen, zusammen feiern, zusammen nachdenken, philosophieren, sinnieren und vor allem auch gemeinsam darüber nachdenken, ob wir möglicherweise unsere Vision anpassen, ob wir unseren Purpose anpassen, also wir darüber sprechen, warum machen wir das Ganze, welchen Impact wollen wir haben. Das wird jetzt im Sommer passieren.
Ich finde, das ist auch super wichtig. Wir sind ja so viel mehr Leute geworden und diese Leute sind natürlich teilweise auch jetzt über Corona komplett remote, haben die gestartet, aber sind natürlich jetzt auch schon super tief im gesamten Team verankert und da gibt es schon nochmal sehr viel mehr neue Meinungen, neue Blickwinkel. Das heißt, ich glaube, wir müssen uns da definitiv die Zeit nehmen, um da nochmal uns in die Augen zu schauen, zu sagen, okay, wo wollen wir eigentlich hin?
Ja. Und am Ende, an unserem 10. Geburtstag, sind wir auch nur einen Tag älter geworden. Und es wird sich wahrscheinlich nicht viel ändern. Wir bleiben in unserem agilen Mindset. Wir wollen möglichst flexibel bleiben. Wir bauen gerade strukturell ein bisschen was um, dass wir München und Osijek näher zusammenbringen, da ein paar Synergieeffekte erzeugen. Und ansonsten werden wir einfach weiter die Augen und Ohren, unser Radar offen halten, gucken, was passiert da und unseren Organismus Kobe möglichst flexibel halten, dass wir uns schnell anpassen können, dass wir resilient sind. Und da haben wir jetzt fast alle Buzzwords, habe ich jetzt benutzt, die gerade so auf Vogue sind. Und so wird es weitergehen.
Ja, wie Jeff,
vorschlagen. Ja.
Wie Jeff Bezos in seiner Mail an die Mitarbeiter heute oder gestern geschrieben hat, und seinen Rücktritt erklärt hat, es bleibt immer Tag 1.
Still day one. Ich hoffe nicht, dass das jetzt bedeutet, dass du über deinen Rücktritt nachdenkst.
Nein, das wird lange nicht passieren. Ihr müsst mich noch lange aushalten.
Sehr gut. Dann schlage ich vor, dass wir nach dem Summer Trip uns einfach nochmal zusammensetzen, nochmal ein kleines Recap machen, wo geht's hin und spätestens zu unserem 10-Jahres-Jubiläum werden wir uns nochmal zusammensetzen und gucken, was bis dahin passiert ist.
Hört sich gut an.
Ja, also, dann noch Grüße an die Schwiegereltern und wir sehen uns nächste Woche.
Richtig aus. Okay. Dir auch, gell? Ciao. Mach's gut.
So, das war's. Vielen Dank, Daniel und Felix, für diesen auch sehr persönlichen Rückblick, wie ich finde. Wie ihr gehört habt, sind wir bisher ganz gut durch die Krise gekommen. Das haben wir natürlich vorwiegend unseren loyalen Kunden und Kundinnen zu verdanken, die bei uns geblieben sind. Und wir haben es auch all den Neukunden zu verdanken, die gerade jetzt in dieser Zeit auf digitale Produkte setzen. Und wir sind echt mega happy darüber und sehr dankbar dafür, dass wir unsere Arbeit auch in diesen schwierigen Zeiten machen dürfen. Und mein Gefühl ist auch so ein bisschen, dass es uns alle vielleicht ein Stück näher gebracht hat. Also man redet jetzt auch mal wieder verstärkt über Privates und über einen persönlichen Struggle, den man vielleicht hat. Man fragt wieder, wie geht's der Family? Ist alles gut? der Hund und das Kind laufen in den Videocall. Und auch wenn die aktuelle Zeit wahrscheinlich für niemanden von uns leicht ist, so hoffe ich persönlich doch, dass wir es schaffen, die lehrreichen Dinge aus dieser Krise noch lange im Kopf zu behalten und einen Weg zu finden, wie wir nach der Pandemie weitermachen und in ein New Normal finden können. Und wie schon so oft, gilt der letzte Gedanke dieser Episode natürlich denjenigen da draußen, die geschäftlich, gesundheitlich, auch persönlich eine harte Zeit haben und all denjenigen Berufsgruppen, die ja gerade den Kampf an der Frontline für uns alle austragen. Ich hoffe für uns alle, dass uns ein gesünderes, friedlicheres, erfolgreicheres 2021 bevorsteht. Und mit diesen guten Wünschen entlasse ich euch jetzt. Danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.